Ja, ich darf euch alle recht herzlich grüßen und danke für die Einladung. Wir haben gerade ein Lied von Gerhard Schnitter gesungen. Den habe ich vor kurzem auf einer Bibelfreizeit getroffen. Das war also eine Singe- und Andachtsfreizeit mit Gerhard Schnitter. Und da hat er also auch erzählt, wie Lieder entstanden sind. Und wir haben dann natürlich auch viele Gerhard Schnitter-Lieder gesungen. Das ist mir gerade eben noch eingefallen. Ja, Psalm 50, Vers 15 ist heute der Text. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wahrscheinlich hat jeder Christ schon mal was von der Telefonnummer Gottes gehört. Das ist jetzt sehr, sehr bekannt. 50, 15. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, der hat auf seinem Nummernschild am Auto 50, 15, also P 50, 15. PS gab es nicht. Ja, das ist eine Zusage, die man auch sehr kennt, als Konfirmationsspruch sehr beliebt. Oder es gibt viele christliche Plakate mit diesem Spruch drauf. Was allerdings wenigen Christen bekannt sein dürfte, und das ist ja immer sehr wichtig, ich lege da großen Wert drauf, ist der Zusammenhang, in dem dieser Text oder dieser Vers steht. Und deshalb ist es gut, dass wir am Anfang schon den ersten Teil gehört haben. Ich lese gerade noch den Schluss, die Verse, die sich anschließen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund. Da du doch Zucht hastest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb ansiehst, so läufst du ihm mit ihm und hast Gemeinschaft mit Ehebrechern. Dein Mund lässt du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest gegen deinen Bruder, deines Muttersohn verleumdest du. Das tust du und denkst, ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Ja, das ist der Zusammenhang von diesem berühmten Telefonnummer-Vers. Ich habe ja sonst in der Predigt drei Teile, aber heute habe ich nur zwei Teile. Wisst ihr auch warum? Es hat was mit dem Telefon zu tun. Ein Telefon hat zwei Enden. Ein Ende, in dem man reinspricht und ein Ende, an dem man hört. Das vergessen wir manchmal, dass es da noch ein Ende gibt, mit dem man hört. Also hat die Predigt zwei Teile. Ein Telefon hat zwei Enden, ein Ende zum Hören und der zweite Teil heißt ein Ende zum Sprechen. Der Psalm beginnt nämlich nicht mit einer Aufforderung, Gott anzurufen und mit Gott zu sprechen, sondern er beginnt mit einer Aufforderung zum Hören. Und zwar zum Hören auf den Schöpfer Himmels und der Erde. Wer eine Bibel dabei hat, kann ja prüfen, ob das stimmt, was ich sage. Vers 1. Gott, der Herr, der Mächtige, redet. Es sind noch nicht wir, die reden. Gott redet und es heißt, er ruft. Nochmal stärker, er ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Dann Vers 3, unser Gott kommt und schweiget nicht. Vers 4, er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Und Vers 7, höre mein Volk, lass mich reden. Also geradezu eine Aufforderung, die Ohren aufzumachen. Jetzt hör mir zu, was ich dir zu sagen habe. Höre mein Volk, lass mich reden. Das Telefonat, um das es hier geht, die Telefonnummer Gottes, beginnt also mit einer klaren Aufforderung zum Hören. Und zum Hören an Gottes Volk, das ist Israel, aber ich denke in und mit Israel auch für die Gemeinde Jesu. Es geht jetzt nicht um die Welt. Ob die hören wollen oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Meistens ja eher nicht. Es geht jetzt um das Volk Gottes. Und jetzt ist die Frage, kann das Volk Gottes hören? Und wenn ja, was soll es denn hören? Erstmal muss man hinhören können. Ich hatte mal einen Bekannten, das ist auch schon lange her, der hatte die Angewohnheit, anzurufen und ohne Pause zu reden. Und dann habe ich einmal die Probe gemacht und habe den Telefonhörer zur Seite gelegt. Nach 10 Minuten ungefähr nehme ich den Hörer wieder und der redet immer noch. Der hat überhaupt nicht gemerkt, dass gar kein Gegenüber mehr da ist. Also das ist gar nicht so fremd. Man will reden. Übrigens, Martin Luther wurde mal gefragt, wäre es denn nicht besser in einem evangelischen Gottesdienst, dass man gar keinen Prediger hat, sondern dass alle Christen ihre Bibel mitnehmen und jeder dann zu einem Bibelvers seine Sachen, die ihm auf dem Herz liegen, sagen darf. Da sagt Luther, eigentlich im Grunde eine gute Idee, aber das Problem ist, dann wollen sie alle reden und keiner will hören. Von daher ist es gut. Aber auch Prediger müssen natürlich hören, vor allen Dingen bevor man predigt. Also ein Telefonat beginnt mit der Aufforderung zum Hören an Gottes Volk. Und jetzt, wenn wir hinhören, und ich hoffe, wir wollen alle hören, was hat Gott denn seinem Volk zu sagen? Und hier kommen erst einmal gar keine Konfirmationssprüche und Verheißungen, sondern eine Anklage, für welche die ganze Schöpfung zum Zeugen gerufen wird. Hier heißt es, er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Und in Vers 7, höre mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will gegen dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Und was hat er zu beklagen? Zunächst mal am äußeren Gottesdienst nichts. Es läuft alles planmäßig. Es war ja damals die Zeit, als am Tempel täglich und zu bestimmten Festzeiten die Opfer dargebracht wurden. Und das lief offenbar reibungslos. Er sagt, nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Also die ganze Religion lief wie vorgeschrieben einfach ab. Aber was hier das Problem ist, ist, dass die Israeliten damals diese Opfergaben, die sie am Tempel gebracht haben, wie eine Art Geschäft verstanden haben. Wir opfern Gott täglich die vorgeschriebenen Opfer am Tempel. Naja, und dann ist Gott ja in unserer Schuld, dann muss er sich ja gefälligst revanchieren. Das ist ein ganz weit verbreitetes Denken, auch in anderen Religionen finden wir das. Zum Beispiel hier, wenn man am Taunus entlang wandert, am Limes entlang, findet man immer wieder, zumindest bei der Saalburg, Weihesteine, Opfersteine. Und da steht dann drauf, Felix oder wie die Person hieß, hat mit diesem Weihestein ihr Gelübde freudig und gern nach Gebühr erfüllt. Das heißt, da hat man dem Gott Merkur oder Jupiter, wie man sie dann betitelt hat, versprochen, wenn du mich auf der Reise beschützt und ich gut ankomme, dann opfere ich dir einen Weihestein und dann wird dann Weihrauch darauf verbrannt. Und so diese heidnische Vorstellung ist hier auch in den jüdischen Tempelkult hineingekommen. Wenn wir Gott nur die täglichen Opfer bringen, dann muss er gefälligst auch unsere Wünsche erfüllen. Dann steht er bei uns in der Schuld. Gleichzeitig, und das ist eigentlich noch die schlimmere Seite, werden im Volk Gottes, ich habe 3 Ausrufezeichen gemacht, es geht jetzt nicht um die heidnische Welt, sondern im Volk Gottes Verhaltensweisen geduldet, getan, vielleicht sogar gefördert, die den Herrn verunehren und damit die Gemeinschaft mit Gott Israels zerstören und vergiften. Deshalb habe ich den Schluss von dem Psalm auch noch gelesen, da werden die Sachen beim Namen genannt. Also der Tempelkult läuft weiter, alles wie gehabt, aber gleichzeitig, Vers 17, zur Rechtweisung wird zurückgewiesen. Du hassest Zucht, Zurechtweisung. Titusbrief, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Gott ist menschenfreundlich. Jetzt kommt etwas, das liest man auch schnell mal drüber weg, und nimmt uns in Zucht. Das heißt, lässt Gott, wie es in einem Lied heißt, er nimmt dich an, wie du bist, musst nicht bringen, aber er lässt dich nicht, Gott sei Dank, lässt er dich nicht und mich auch nicht, so wie wir sind. Aber das wird zurückgewiesen. Nein, nein, wir wissen schon selbst, was richtig ist. Zurechtweisung wird zurückgewiesen und das Wort Gottes wird verachtet. Sollte Gott gesagt haben, man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja doch alles etwas antiquiert. Vers 18, es geschieht Diebstahl und Ehebruch. Diebstahl, ich sag mal, außer Geschenke, man sollte eigentlich immer wissen, wo man sein Geld her hat. Wenn Geld auf meinem Konto ist, es sei denn jetzt, ich habe es geschenkt bekommen, muss ich wissen, wann habe ich dafür gearbeitet. Oder auch die Steuererklärung. Ich nenne nur mal so ein paar Beispiele. Und Ehebruch. Vers 19, böses Gerede und Lüge werden verbreitet. Vielleicht kann jetzt jemand sagen, also Diebstahl, da habe ich nichts mit zu tun, Ehebruch habe ich auch nichts mit zu tun. Aber vielleicht das, böses Gerede und Lügen werden verbreitet. Das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, die du einem Menschen antun kannst, wenn du hinter seinem Rücken Lügen über diese Person verbreitest. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Da ist ganz konkret die Verleumdung gemeint vor Gericht. Deshalb lese ich auch keine Zeitungen, wo Menschen, die verdächtigt werden, irgendwas getan zu haben, schon verurteilt werden. Darüber haben die Gerichte zu entscheiden und nicht die Zeitung, auch nicht die Bild-Zeitung und wir auch nicht. Verleumdung, und Vers 20, jetzt kommt der Gipfel, sogar die eigenen Brüder werden verleumdet. Da macht das sogar in der eigenen Familie nicht Halt. Das sind jetzt nur einige Ausschnitte mit dem, was Gott seinem Volk zu reden hat. Kennen wir das, dass alles so schön weiterläuft, das Singen, die Predigten, die Bibellese. Man singt Lobpreislieder und zu Hause stapeln sich unbezahlte Rechnungen. Man führt sehr kluge theologische Debatten über den Antichristen und die Entrückung und die Wiederkunft Jesu und lebt im Ehebruch. Das ist auch alles nichts Neues. Beziehungsweise man muss sich rechtfertigen, wenn man die Ehe als die einzige Form des Zusammenlebens klarstellt. Neulich wurde ein Christ interviewt und der hat dann in einem Vortrag gesagt, dass er für ihn ist die Ehe das von Gott gewollte Zusammensein von Mann und Frau. Und das war der ganze 20 Minuten Interview, ging es nur darum, dass er sich dafür rechtfertigen musste. Und er hat gesagt, ich bleibe dabei. Oder man zitiert Bibelverse und verleumdet Geschwister. Vor vielen Jahren habe ich einmal eine lange E-Mail bekommen. Das war seitenweise Bibelstellen. Ich dachte, was will die Frau eigentlich? Schickt mir Bibelstellen und ich gehe weiter. Und ganz unten stand eine Verleumdung. Also nicht hier, aber gegen ein Gemeindemitglied. Und habe ich der Frau eine freundliche, aber deutliche Rückmail geschrieben und habe auch dem Gemeindemitglied Bescheid gesagt. Dabei war ich weder Pastor noch im Vorstand dieser Gemeinde. Also das sind Sachen, die gehen ganz schnell, dass man es gut meint, Bibelstellen und dann zum Schluss jemanden hinter seinem Rücken verleumdet. Alles läuft weiter, es passiert nichts, da denkst du, ich bin so wie du. Ich schweige, du tust das und meinst, ich bin so wie du. Der Gott Israels, der Heilige, der ewige Schöpfer, ist nicht wie wir. Er ist kein Mensch und er schweigt. Das heißt aber nicht, dass er die Dinge nicht wahrnimmt und registriert und zu seiner Zeit dann auch redet. Er ruft hier, jetzt redet er in dem Psalm, die Zeit des Schweigens ist vorbei. Er redet und ruft, die ganze Schöpfung zum Zeugen. Er ruft Himmel und Erde zu. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist die gesamte Schöpfung, dass er sein Volk richten wolle. Ich habe mich gefragt, warum Gott die Natur, die Schöpfung zum Zeugnis anruft gegen sein Volk, das seine Ordnungen bricht oder die Opferordnungen nur oberflächlich hält und die Ordnungen der Nächstenliebe ganz elementar missachtet. Wisst ihr warum? Ich habe gesagt, ich habe in der Wuppertaler Studienbibel die Antwort gefunden. Die Schöpfung hält Gottes Ordnungen. Die Planeten ziehen treu ihre Bahnen. Wer hat die Planeten auf ihre Bahnen gesetzt? Es ist der Schöpfer durch die Naturgesetze. Die Erde rotiert treu ihre Runden. Stellt euch mal vor, die Erde wäre wie wir und würde sagen, ach, das gefällt mir nicht mehr, dauernd noch von Osten nach Westen zu drehen. Wir drehen uns mal andersrum, dann werden wir weg vom Fenster. Die Natur folgt denen vom Schöpfer gegebenen Naturgesetzen. Ein gläubiger Physiker sagte einmal, wenn du in eine Bibliothek kommst und 10.000 Bücher da sind, dann sind 9.999 Bücher sind menschliche Gedanken, Romane, Sachbücher. Es gibt aber außer der Bibel natürlich ein Buch, da sind keine menschlichen Gedanken drin. Und was ist das? Das Physikbuch. Die Naturgesetze, die da drin stehen, sind zwar von Menschen entdeckt worden, aber kein einziger Naturwissenschaftler hat auch nur ein einziges von diesen Gesetzen geschaffen. Auch Herr Einstein nicht. Das heißt, Gott ruft Himmel und Erde als Zeugen an, weil Himmel und Erde die Natur, seine Ordnungen, seine Gesetze halten. Gott sei Dank. Sonst werden wir hier oben an die Decke knallen, wenn auf einmal die Gravitationskraft aufhört. Aber der Mensch meint, er könne sich außerhalb von den Ordnungen setzen, die Gott gegeben hat. Er könne außerhalb von Gottes guten Weisungen leben. Der Mensch will sein, wie Gott, selber bestimmen, was gut und böse ist. Baum der Erkenntnis. Gut ist, was Spaß bringt. Böse ist, was mich einschränkt. Also Gott klagt sein Volk an. Er nimmt die Naturgesetze zu Zeugen, aber er klagt es nicht an und das ist jetzt Evangelium. Gott will uns nicht vernichten oder fertig zugrunde richten, sondern er will zur Umkehr bewegen. Und jetzt kommt der zweite Teil, jetzt hat die Telefonnummer auf einmal ihren Platz in diesem Psalm. Jetzt kommt auch ein Ende zum Sprechen, zum Reagieren. Jetzt kommt das andere Ende. Wir werden aufgefordert zu reden. Und das sind diese beiden Verse, die sind sicher zentral in diesem Psalm. Zu dem 15 gehört der 14er noch dazu. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Dieser Vers kommt nicht nur am Ende von dem Psalm nochmal vor, sondern an einer Stelle im Alten Testament, im Buch Jona, Kapitel 2, Vers 10. Der Jona ist nämlich auch so einer, der zum Volk Gottes gehört. Er bekommt von Gott die Weisung, gehe nach Osten, nach Ninive. Und wo ging er hin? Nach Westen, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt ist es so, dass Gott auf einmal mit dem Jona redet. Und jetzt sage ich etwas, was wahrscheinlich die Erfahrung der meisten Christen ist, auch meine Erfahrung. Umkehr kommt selten dadurch, dass man eine Predigt darüber hört. Umkehr kommt auch meistens nicht dadurch zustande, dass man irgendwie merkt, es stimmt was nicht. Umkehr kommt meistens zustande, indem Gott unser Leben mal so richtig an die Wand fahren lässt. Wann ist das Volk Israel umgekehrt, als die Stadt Jerusalem in Trümmern lag und die besten Leute nach Babylon weggeführt wurden und sie an Wasserbächen zu Babylon saßen und weinten? Das ist die bittere. Gott möchte gerne, dass wir so umkehren. Gottes Güte leitet uns zur Buße. Aber meistens müssen wir es bitter lernen. Also Noah wurde zur Umkehr fast gezwungen. Und jetzt ist er wieder auf dem richtigen Kurs durch diesen Fisch. Lest mal das Gebet des Jonas im Fisch. Und jetzt erfüllt er seine Gelübde. Das heißt, Gelübde erfüllen heißt, er tut das, wozu er berufen wurde. Das heißt, erfülle dem Höchsten deine Gelübde heißt, tue das, was der Herr von dir will. Ich habe mir mal das Bundeswehrgelöbnis rausgesucht. Ich gelobe der Bundesrepublik treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und dann können Sie sich raussuchen, ob Sie noch den Anhang dranhängen. So wahr mir Gott helfe. Hier ist natürlich die Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Aber wenn wir ein Übergabegebet sprechen, Jesus Christus, ich übergebe dir heute hiermit mein Leben. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens und mach mit mir, was du möchtest. Und danke dafür. Ist das wie ein Gelöbnis, eine Lebensübergabe? Und da können wir rausrutschen, dass wir auf einmal wieder die Herren unseres oder die Damen unseres Lebens sind. Und dann möchte der Herr wieder die Stelle bekommen, die ihm gebührt. Sei du ab jetzt mein Herr. Und hier ist dann erfülle dem Herrn deine Gelübde, opfere Gott Dank und rufe mich an in der Not. Was möchte Gott von uns? Er möchte in Gemeinschaft mit uns leben. Er möchte nicht, dass wir etwas für Jesus tun, sondern dass er durch uns etwas tut und in uns und vor allen Dingen Gemeinschaft mit uns hat. Und der Ausdruck der Gemeinschaft ist Dank, Bitte und Lobpreis. Genau diese drei Dinge, die hier kommen. Opfere Gott Dank, rufe mich an in der Not und ich errette dich und du sollst mich preisen. Man kann es auch so sagen, vielleicht als Bild, was ihr mit heimnehmen könnt. Das Leben in Sünde ist eine Teufelsspirale. Die dreht sich im Kreis abwärts. Was hier im Psalm Vers 14 und 15 beschrieben wird, ist die Gottesspirale. Die dreht sich nicht im Kreis abwärts, sondern die dreht sich aufwärts. Aus einer Not wird ein Gebet. Herr, hilf mir. Aus dem Gebet entsteht Errettung. Der Herr hat versprochen, ich will dich erretten. Wie er das machen wird, das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, ich will dich erretten. Rechne damit, dass eine Hilfe kommt, wenn du mich ernsthaft anrufst. Und aus der Errettung entsteht Dankbarkeit und Lobpreis. Dann sagen wir Halleluja, dann kommt die nächste Not. Das geht ja wie eine Achterbahn im Leben. Dann wird aus der Not wieder wird Gebet, aus dem Gebet die Erfahrung, dass der Herr errettet. Und aus der Errettung kommt wieder die Dankbarkeit und der Lobpreis. Diese Gottesspirale ist ein Heilmittel gegen alle Mächte der Finsternis. Es hat keinen Sinn, gegen die Sünde zu kämpfen oder gute Vorsätze zu machen, sondern indem man etwas an die Stelle setzt. Anstelle dieser Abwärtsspirale, die Aufwärtsspirale von Gebetserhörung, Dank und Lobpreis. Und ich will die Predigt schließen mit einem Zeugnis, dass nicht jemand sagt, das war jetzt eine schöne Theorie, wie erlebt man das? Vielleicht wissen es einige, dass ich ein paar Jahre arbeitslos gewesen bin und fragt natürlich, was soll ich machen? Also fürs Pastorenamt, da fehlen mir viele Begabungen. Das Predigen nicht und das Lehren auch nicht. Aha, Lehramt, kam von vielen Seiten her, diese Berufung ins Lehramt. Heute weiß ich, dass ich von Gott in die Schule berufen bin. Ich war eines Tages sehr unsicher, lese die Losung, da stand, wem Lehre gegeben ist, der Lehre. Und da war das, wie wenn Vorhang weggezogen wurde. Seitdem weiß ich, das ist es. So, jetzt war aber das Problem, ich musste, um ins Lehramt zu gehen, noch ein Hauptfach studieren. Das war Mathematik, weil ich dachte, wenn schon ein Hauptfach, dann ein richtiges. Nur ich hatte von Mathematik überhaupt keine Ahnung. Ich konnte gerade noch Plus und Minus rechnen. Und was die zweite Not war, ich hatte kein Geld. Und Schulden machen wollte ich nicht. Also ging ich zum Arbeitsamt um nach Fördergeldern nachzufragen. Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit? Und der Beamte sagte mir, Geld gibt es keins. Aber er hat mitgekriegt, dass ich gläubig war. Er zeigte mit dem Finger nach oben und sagte, wenn Gott das will, dann machen Sie das, dann sorgt er auch dafür. Da habe ich ihn gefragt, kennen Sie auch Jesus? Sagt er, ja, er geht in die freie Gemeinde, irgendwo Friedberg. Und das war so eine klare Führung. Dann begann ich das Studium, keine Ahnung von Mathematik, ohne Geld. Und da habe ich erlebt, Psalm 50, Vers 15. Ich habe finanzielle Versorgung immer genau auf den Punkt erlebt. Es hat immer genau gepasst. Und das Lustigste war, zuletzt ging, da war Studiengebühren, 1000 Euro pro Semester, wo kriegst du die her? Und dann kam der Professor für Mathematik auf mich zu, weil ich schon ein bisschen älter war, und sagte mir, es sind jetzt Studiengebühren eingeführt, wir haben Geld für Stellen, haben Sie denn nicht Lust, eine Tutorenstelle an der mathematischen Fakultät zu übernehmen? Und Sie müssen aber der nächste Arbeit eine 2 schreiben. Der nächsten Arbeit schrieb ich eine 2, gutes Ergebnis. Und dann wurde ich von genau dem Geld bezahlt, das mir vorher so viel Sorgen gemacht hat. Und ich konnte die Studiengebühren bezahlen und bin wunderbar hindurchgekommen. Gott hat errettet. Natürlich kann man sagen, warum lässt Gott diese Nöte zu? Auf der anderen Seite, wenn wir solche Nöte nicht erleben, erleben wir auch weniger mit der Führung Gottes. Das hat meinen Glauben unglaublich gestärkt, diese Zeit. Und jetzt preise ich Gott, ich opfere ihm Dank. Und zwar jetzt habe ich genug, ich verdiene Gott sei Dank genug Geld. Und jetzt kann ich zum Beispiel seit 10 Jahren ein Patenkind im Libanon unterstützen, das die Schulbildung macht. Und das ist jetzt schon ziemlich groß, das Patenkind. Das wird jetzt demnächst. Also, das ist keine Einbahnstraße, sondern das geht weiter. Und so ist das, das heißt Dank opfern und Gott preisen. Und ich habe den Herrn erlebt, ich habe sein Heil gesehen und ich kann euch einfach nur Mut machen, was auch immer ihr jetzt auf dem Herzen habt, wird sicherlich kein Studium mehr sein, gib es dem Herrn ab und vertraue ihm, dass er dich erretten wird, wann und wo er will und dass du ihm noch danken wirst und ihm preisen. Und ich schließe mit dem Schlussvers, begreift es doch, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und der Herr segne uns alle. Amen. Amen.